In einer Gruppe von Menschen, die durch einen großen Dom geführt wurden, war auch ein kleines Mädchen. Während der Reiseführer auf die verschiedenen Sehenswürdigkeiten aufmerksam machte, stand das Kind ganz versunken da und betrachtete die bunt verglasten Kirchenfenster mit verschiedenen Gestalten, die dort abgebildet waren. Ein Abglanz der Farben lag auf ihrem Gesichtchen, als die Nachmittagssonne durch die Scheiben leuchtete. Als die Gruppe weitergehen wollte, raffte die Kleine allen Mut zusammen und richtete eine Frage an den Reiseführer. »Wer sind die Leute in den schönen Fenstern?«, wollte sie wissen. »Das sind die Heiligen, mein Kind«, antwortete er. Als die Kleine an diesem Abend ins Bett ging, berichtete sie der Mutter voller Stolz, »Ich weiß, wer die Heiligen sind.« »Ja«, staunte die Mutter, »wer denn?« Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, antwortete das Kind, »Es sind die Leute, die das Licht durchscheinen lassen.« Ihre Erklärung wird wohl nie den Weg in ein Konversationslexikon finden. Trotzdem kleidete die Kleine eine grundlegende Wahrheit der Heiligen Schrift in Worte. Die Heiligen des Herrn sind tatsächlich jene Menschen, die er erwählt hat, dass sie sein Licht in unsere dunkle Welt tragen. Wenn wir heute unseren Text aus Römer 12 lesen, dann ist es gut, diesen Gedanken im Hinterkopf zu behalten. Es geht nicht nur einfach darum, dass wir dieses oder jenes tun, sondern es geht darum, dass Gottes Licht durch uns zu den Menschen scheint. Und jetzt lesen wir auch den Text Römer 12, die Verse 9 bis 13. Römer 12, 9 bis 13. Die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Ich möchte noch mal kurz beten, ihr dürft also sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass wir ja dein Lichtschein sein dürfen hier in dieser Welt. Und danke, Herr, dass du uns auch ja so konkrete Dinge gibst, die wir tun können, damit dein Licht durch uns leuchtet. Bitte hilf uns, dass wir es nicht aus eigener Kraft versuchen, sondern dass es wirklich du bist, der durch uns scheint. Und bitte hilf jetzt auch bei der Predigt, dass ich deine Worte weitergebe. Amen. Ich habe die Predigt mal genannt, lass dich gebrauchen. Und sie hat 12 Punkte. Ja, noch lacht ihr. Wirklich so, echte 12 Punkte, aber sie sind relativ kurz. Von daher macht euch keine zu großen Sorgen drüber. Also lass dich gebrauchen. So wie durch die bunten Fenster das Licht scheint, so soll das Licht des Herrn durch uns scheinen. Und jetzt wollen wir uns einfach mal gemeinsam diese verschiedenen Anweisungen anschauen, die wir da sehen, und ja, anschauen, was diese einzelnen Punkte für uns bedeuten. Und wir fangen an mit dem ersten: Die Liebe sei ohne falsch. Und dazu möchte ich euch mal ein Negativbeispiel vorlesen. Und ich finde, es trifft ein weltlicher Dichter, trifft es sehr gut auf den Kopf, und zwar der Eugen Roth in seinem Gedicht, kurzes Gedicht, Das Ferngespräch. Da heißt es: Ein Mensch spricht fern geraume Zeit mit ausgesuchter Höflichkeit, legt endlich dann mit vielen süßen Empfehlungen und besten Grüßen den Hörer wieder auf die Gabel. Doch tut er nochmal auf den Schnabel nach all dem freundlichen Gestammel, um dumpf zu murmeln, blöder Hammel. Der drüben öffnet auch den Mund zu der Bemerkung, falscher Hund. So einfach wird oft auf der Welt die Wahrheit wiederhergestellt. Weiß nicht, vielleicht findet ihr euch wieder, vielleicht nicht unbedingt beim Telefonieren, aber vielleicht beim miteinander reden. Manchmal lächelt man ja nett und nickt auch dazu und dann dreht man sich um und verdreht die Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Habt ihr schon manchmal beobachtet, bei anderen Leuten natürlich. Klar. Das ist so ein Beispiel für so eine geheuchelte Liebe. Und dabei soll unsere Liebe doch ohne falsch sein, also ungeheuchelt. Wir müssen nicht die Augen verdrehen, wir müssen auch nicht blöder Hammeln murmeln, eben weil unser Herr uns auch ungeheuchelt liebt. Und weil wir als seine Kinder deshalb auch ungeheuchelt lieben können. Wenn wir von ihm und seiner Liebe so erfüllt sind, dann können wir diese Liebe weitergeben. Und dann fällt es uns vielleicht nicht immer leicht zu lieben. Liebe ist nicht immer ein Spaziergang. Aber trotzdem können wir von Herzen und ohne falsch lieben. Und nicht nur eine liebevolle Fassade aufrechterhalten. Und echte Liebe zeigt es natürlich nicht nur darin, dass wir nicht die Augen verdrehen, sondern dass wir das leben, eigentlich, was in 1. Korinther 13 steht. 1. Korinther 13, ich lese es nicht vor, aber da geht es um die Liebe und was die Liebe alles ist und was sie nicht ist. Und wenn wir uns das anschauen, was da alles aufgeschrieben ist, dann merken wir, das können wir unmöglich aus eigener Kraft tun. Wir sind darauf angewiesen, dass Gottes Liebe durch uns scheint, dass er uns erfüllt und er uns fähig macht, so zu lieben, wie er liebt. Und das war schon der erste Punkt. Die Liebe sei ohne falsch. Der zweite heißt, Hass das Böse hängt dem Guten an. Das Böse zu hassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Gute zu lieben, das sind zwei Seiten einer Medaille. Das gehört zusammen. Gott selbst verabscheut das Böse so sehr, dass er seinen eigenen Sohn in der Stunde des Todes verlassen hat. Weil dort am Kreuz Jesus zur Sünde wurde, hat der Vater seinen Sohn verlassen. Das Böse, die Sünde, das ist mit dem Wesen Gottes so komplett unvereinbar, so total entgegengesetzt, dass er keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann, nicht mal da, als sein Sohn zur Sünde wurde. Also Gott verabscheut das Böse zutiefst. Und die Frage ist, tun wir das auch? Oder freuen wir uns manchmal vielleicht auch insgeheim so am Bösen? Es ist irgendwie sonderbar, dass gerade diese ganzen bösen Dinge eigentlich auf Menschen so eine Faszination ausüben. Ganz viele Filme, Bücher, Computerspiele, die gehen um Krieg, um Mord, um Totschlag, Vergewaltigung, Entführung und was weiß ich was alles. Und diese Bücher werden gekauft, diese Filme werden angeschaut, diese Spiele werden gespielt. Irgendwie, weil das auf einen Menschen eine Faszination ausübt. Und die Frage an uns ist, verabscheuen wir das Böse? So sehr, dass wir uns nicht mehr als nötig damit beschäftigen. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere ist, hängt dem Guten an. Und bei dem Wort anhängen, da denken die Bibelleser unter euch wahrscheinlich gleich an das, was Jesus auch über die Ehe gesagt hat. Wo er sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und wenn hier gesagt wird, wir sollen dem Guten anhängen, dann ist es fast, als ob wir mit dem Guten verheiratet sein sollen. Das Gute und das Kind Gottes, das soll eine fest verbundene Einheit sein. Wir sollen uns mit dem Guten beschäftigen. Und wie können wir uns mit Gutem beschäftigen? Ich meine sicherlich dadurch, dass wir geistliche Lieder singen in uns, wenn wir gerne singen oder auch mal laut, wenn wir gut singen können. Dass wir gute geistliche Bücher lesen, Predigten hören. Aber vor allem ist es das Wort Gottes, weil da ist wirklich das unverfälscht Gute drin. Bei allem anderen müssen wir prüfen. Beim Wort Gottes, da können wir sagen, ja, das ist das geläuterte Wort Gottes, das stehen bleibt in alle Ewigkeit, da können wir uns wirklich damit beschäftigen. Das ist das wirklich Gute. Darby hat mal gesagt, das Geheimnis des Friedens im Innern und der Kraft nach außen ist, sich mit dem Guten zu beschäftigen. Ja, sich immer und immer mit dem Guten zu beschäftigen. Und das ist ein sehr biblischer Gedanke, weil in Philipper 4, Vers 8, da heißt es, oder da ermahnt uns eigentlich Paulus oder der Heilige Geist durch Paulus, weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Danach sollen wir sinnen, darüber sollen wir nachdenken, damit sollen wir uns beschäftigen. Nicht mit den ganzen schrecklichen Dingen. Natürlich müssen wir uns irgendwo auch mit Bösem auseinandersetzen, aber die Frage ist, mit was setze ich mich mehr auseinander? Beschäftige ich mich mit dem Guten oder mehr mit dem Bösen? Der dritte Punkt, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Unsere Liebe soll nicht geheuchelt sein, haben wir schon gesehen. Und sie soll nicht nur nicht geheuchelt sein, sondern wirklich herzlich. Es soll in der Gemeinde liebevoll und herzlich zugehen, so wie in einer guten Familie. Wir gehen vertrauensvoll miteinander um, wir nehmen aufeinander Rücksicht. Wir ertragen die Schwächen und auch die Unzulänglichkeiten des anderen in Liebe, ohne dass wir dabei Sünde tolerieren oder sie irgendwie fördern. Wir sind füreinander da, wir ermutigen uns und wir ermahnen auch einander. Ich denke, das, was der Joe heute Morgen gemacht hat, das ist auch so ein Ausdruck dieser Liebe untereinander. Dass man sagen kann, ja, das ist meine Familie und da möchte ich offen sein und ja, wir reagieren darauf auch liebevoll, weil wir ja, untereinander in brüderlicher Liebe miteinander verbunden sind. Auch ein ehrliches Lob oder ein aufrichtiges Kompliment, ein freundliches Lächeln, eine freundschaftliche Umarmung, das sind alles kleine Dinge, die uns nichts kosten, aber die für den anderen einen ganz großen Unterschied machen können. Vielleicht sind für ihn gerade deine freundlichen Worte heute vom Sonntagmorgen das, was ihm in der Woche über Mut macht. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Und das sind auch solche Kleinigkeiten. Der nächste Punkt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Mit welcher Einstellung komme ich in die Gemeinde? Möchte ich empfangen oder möchte ich geben? Natürlich sollen wir lernwillig in die Gemeinde kommen und auch bereit sein, uns ja, Dinge sagen zu lassen, Dinge anzunehmen. Aber die Frage ist, komme ich hierher, um bedient zu werden oder komme ich her, um zu dienen? Unser Herr Jesus hat übrigens gar nichts dagegen, wenn wir versuchen, der Größte unter allen zu sein, solange wir uns an seine Spielregeln dabei halten. Er sagt in Markus 9, ab Vers 33, oder heißt es über ihn, und sie kamen nach Kapernaum, und als er daheim war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Also er fragt seine Jünger, der Herr. Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Also wenn wir wirklich groß sein wollen im Reich Gottes, wenn wir die Größten sein wollen in der Gemeinde, dann sollen wir aller Diener sein, einander mit Ehrerbietung zuvorkommen. Und vielleicht können wir uns diese Haltung einfach mal ganz bewusst vornehmen, an dem Sonntagmorgen, bevor wir hierher kommen, dem Herrn sagen, ich möchte heute meinen Geschwistern dienen. Bitte gib mir die Möglichkeiten, und gib mir auch die offenen Augen, dass ich diese Möglichkeiten sehen kann. Und dann klappt es vielleicht am Vormittag. Und dann kannst du dem Herrn dafür danken und es am Nachmittag gleich weiter probieren. Und wenn es am Nachmittag auch klappt, dank dem Herrn wieder und probier es am Montag in der Arbeit. Und wenn es wieder klappt, dann dank dem Herrn wieder. Tu es aus seiner Kraft, nicht aus deiner. Und es müssen gar nicht so die großen, aufopfernden Heldentaten sein, die wir vielleicht mal in unseren Memoiren erwähnen könnten, sondern das sind die alltäglichen Kleinigkeiten. Der älteren Schwester mal die Tür aufhalten oder in den Mantel helfen oder vielleicht einmal bloß den zertrampelten Keks aufheben. Das sind so Kleinigkeiten, denen sich zeigt, ja, was wir für eine Einstellung haben. Natürlich, wenn wir den Gesamtzusammenhang von Römer 12 beachten, dann diene ich dem anderen dadurch oder komme ihm mit Ehrerbietung zuvor, indem ich die Gaben, die Gott mir gegeben hat, ihm zum Wohl einsetze. Der nächste Punkt: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Echter Fleiß, der kommt aus der Gemeinschaft mit Gott und ja, aus dem Wirken des Heiligen Geistes hervor. Und der Bibellehrer John MacArthur, der schreibt dazu: Was immer wert ist, dass wir es als Christen tun, ist auch wert, dass wir es mit Begeisterung und Fleiß tun. Also das, was wir als Christen tun, das ist es dann auch wirklich wert, es richtig zu tun mit Begeisterung und Fleiß. In Sprüche 26,13 ist ein Negativbeispiel, da heißt es: Der Faule spricht, es ist ein Löwe auf dem Wege, ein Löwe auf den Gassen. Der findet also immer irgendeine Ausrede, warum er dies oder das nicht tun kann. Bei uns dagegen sollte es so sein, dass wir nicht nach Gründen suchen, um irgendeine Aufgabe abzulehnen, sondern dass wir herausfinden, ist es wirklich Gottes Wille für uns. Und wenn wir irgendwo Not sehen, dann helfen wir. Fleiß und Eifer sind im Dienst für den Herrn wirklich wichtig, aber wir dürfen sie auch nicht mit Aktivismus und Ruhelosigkeit verwechseln. Wenn man das Beispiel von Martha und Maria denken, dann wird deutlich, was der Unterschied ist. Die eine, die ist ruhelos im Haus hin und her gerannt, hat noch alles hergerichtet für das Essen, während sich die andere Zeit genommen hat, um in Jesu Nähe zu sein. Und dort in Jesu Nähe, da wird man verändert, dort in Jesu Nähe, da wirkt er in uns und verändert uns und ja, lässt sein Licht dann durch uns scheinen. Und beides hat seinen Platz, die Ruhe im Herrn und auch der Dienst für ihn. Ja, lasst uns nicht träge sein in dem, was wir tun sollen. Der nächste Punkt: Seid brennend im Geist. Auch hier kommen wir wieder zu zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite keine Trägheit, das was wir gerade schon angeschaut haben, auf der anderen Seite das Brennen im Geist. Und ob jetzt hier mit Geist der Heilige Geist gemeint ist oder ob der menschliche Geist gemeint ist, da gehen die Meinungen der Theologen ein bisschen auseinander. Die einen sagen, ja, der Heilige Geist, die anderen sagen, menschlicher Geist. Letztlich ist klar, der Antrieb, der muss von innen kommen. Das ist auf jeden Fall klar. Und sicherlich auch durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt und der unseren Geist auch wieder dazu antreibt, was zu tun. Brennend im Geist zu sein, ist keine aufgesetzte Geschäftigkeit, sondern es ist ein innerer Antrieb. Und wenn man das wörtlich anschaut, dann heißt es: Seid kochend im Geist. Und vielleicht kennen wir das eher, dass wir kochend vor Wut sind, dass wir es in uns richtig brodelt, weil uns was furchtbar aufregt. Und genauso soll es in uns auch brodeln, aber eben nicht zum Bösen, sondern zum Guten. Ab und zu sieht man heute noch eine Dampflok hin und her fahren auf irgendwelchen alten historischen Strecken. Früher war das was Alltägliches. Und in so einer Dampflok, da brodelt es auch. Da brennt ein Feuer, da kocht Wasser in so einem Kessel und es entsteht ein heftiger Dampfdruck. Und mit diesem Dampfdruck, der ist so stark, dass man damit eine Lokomotive antreiben kann, die viele Tonnen schwer ist und die dann wieder Waggons hinter sich herzieht, die nochmal viele Tonnen schwer sind. Und so wie so eine Lokomotive durch diesen inneren Dampfdruck angetrieben wird, so sollen wir vom Geist getrieben sein. Und je mehr wir uns mit unserem Herrn beschäftigen und je mehr wir seine Nähe suchen, desto mehr wird es auch in uns brodeln und dieser Ja, dieser Druck des Geistes muss raus, muss sich in Bewegung setzen. Der nächste Punkt, dient dem Herrn. Wir dürfen unserem Herrn dienen. Das ist ein Vorrecht. Unser Herr adelt uns gewissermaßen dadurch, dass wir ihm dienen dürfen. Weil er hätte ja wirklich genügend andere Möglichkeiten, um seine Botschaft auf dieser Welt auszubreiten. Er ist nicht auf uns angewiesen. Er hätte Legionen von Engeln, die er auf die Erde senden könnte, um den Menschen seine Botschaft weiterzugeben. Er könnte jedem Menschen auf dieser Welt einen Traum oder eine Vision geben und darin zu ihm reden. Er könnte auch jeden Tag seine Botschaft in den Himmel schreiben. Wäre auch kein Problem für ihn. Aber er tut's nicht. Er hat sich dazu entschieden, uns Menschen zu gebrauchen, um anderen Menschen zu dienen und sie auf ihn hinzuweisen. Und das ist ein Vorrecht, wirklich ein Vorrecht, dass wir ihm dienen dürfen. Er hat uns nach Kolosser 1, Vers 13 errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und in Römer 6 haben wir es auch schon mal gelesen: Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Der Herr hat uns losgekauft von dieser Knechtschaft, wo wir nicht anders konnten als zu sündigen, und hat uns frei gemacht und gibt uns jetzt die Möglichkeit, ihm zu dienen. Und wer das begriffen hat, von was er los wurde und was ihm der Herr geschenkt hat und was wir jetzt für ein Vorrecht haben, der dient ihm gern. Nächster Punkt, seid fröhlich in der Hoffnung. Gibt es dieses ganz bekannte Lied, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet und so weiter. Aber es gibt auch noch ein anderes, das heißt, seid fröhlich, ihr Christen. Und dann geht es weiter, hört auf, immerfort zu klagen. Wenn ihr keinen Grund zur Freude habt, wer hat ihn dann? Und das ist eine gute Frage, die wir uns stellen können. Wer außer wiedergeborenen Kindern Gottes hat sonst einen Grund zu echter, tiefer und ewiger Freude? Und da müssen wir sagen, niemand. Wirklich niemand. Und unsere Hoffnung, die hat sogar einen Namen, nämlich Jesus Christus. Er in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und der Brief, den Paulus an die Philipper geschrieben hat, der wird auch oft als Brief der Freude bezeichnet, weil es ganz viel um Freude geht. Und das Interessante ist, Paulus hat diesen Brief nicht geschrieben, während er im Badeurlaub am Roten Meer war, sondern er hat ihn aus dem Gefängnis geschrieben. Wie kann jemand aus dem Gefängnis einen Brief schreiben, in dem so viel von Freude die Rede ist? Dann, wenn er eine Hoffnung hat, die eben nicht von den momentanen Lebensumständen abhängt. Und Paulus hat eine Hoffnung, die nicht nur nicht von den momentanen Umständen abhängig war, sondern die überhaupt nicht von diesem Leben hier abhängig war, sondern die ja weit über dieses Leben hinausgeht. Und dieselbe Hoffnung, die Paulus hatte, die haben auch all diejenigen, die zu Christus gehören. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben also allen Grund zur Freude, weil wir allen Grund zur Hoffnung haben. Seid fröhlich in der Hoffnung. Der nächste, seid geduldig in Trübsal. Und diese hoffnungsvolle Freude, die lässt uns auch in Schwierigkeiten und Traurigkeiten geduldig sein. Ein Mann Gottes schreibt: Wer kennt nicht das Gute, das aus Trübsalen und Bedrängnissen hervorkommen kann? Wer in Zeiten der Trübsal ernstlich Gott im Gebet sucht, kommt ihm dadurch näher. Darin liegt ein großer Segen für uns. Und im Vergleich zu vielen von euch, da habe ich in meinem Leben keine nennenswerten Trübsale erfahren. Aber doch gab es in meinem Leben auch Zeiten, die für mich persönlich schwer waren und denen ich auch traurig war, sehr traurig teilweise. Aber gerade diese für mich schweren Zeiten waren es, in denen ich Gottes Nähe ganz besonders gesucht habe und in denen ich Gottes Nähe auch ganz besonders erfahren habe. Als Christen, da kennen wir jemanden, dem wir unsere Traurigkeit bringen können. Als Christen, da wissen wir auch, dass Schwierigkeiten und auch die sogenannten Schicksalsschläge eben nicht daher kommen, dass wir irgendeinem blinden Schicksal ausgeliefert wären, sondern wir sind in der Hand Gottes als seine Kinder und alles, was uns widerfährt, muss uns letztlich zum Besten dienen. Und diese Trübsal oder Bedrängnisse oder was auch immer, diese Schwierigkeiten, die kommen nicht daher, dass Gott mal kurz nicht aufgepasst hat oder eingeschlafen wäre oder irgendwie sowas oder dass er zu schwach wäre, diese Schwierigkeiten abzuwenden, sondern auch die wirklich schweren Dinge des Lebens, die kommen letztlich aus dem liebenden Vaterherzen Gottes. Auch wenn wir nicht immer verstehen, was er damit vorhat, wissen wir trotzdem, es kommt letztlich von ihm. Und dieses Wissen, das hilft uns, auch geduldig zu sein und ihm zu vertrauen, auch in den Trübsalen. Seid beharrlich im Gebet, ist der nächste Punkt. Das Gebet hilft uns, in der Hoffnung oder fröhlich in der Hoffnung zu sein und auch geduldig in der Trübsal zu sein. Ohne diese Verbindung zu Gott, ohne das Gebet, könnten wir diesen ganzen Aufforderungen gar nicht nachkommen. Und es gibt ganz viele schöne Zitate über das Gebet, hier nur eine kleine Auswahl. Martin Luther soll gesagt haben, dass er so viel zu tun hat, dass er gar nicht damit fertig würde, wenn er nicht 3 Stunden am Tag beten würde. Wir denken da oft andersrum. Beten wir ein bisschen weniger, wir haben halt so viel zu tun. Er sagt es genau andersrum. Ich bete mehr, wenn ich viel zu tun habe. John Wesley hat gemeint, Gott tut nichts außer Gebet, hat deswegen jeden Tag 2 Stunden gebetet. Ernst Modersohn, bekannter Pfarrer, hat gemeint, Beten ist Zeitgewinn und Kraftersparnis. Anderer sagt, Beten ist Vertrauen mit Ausdauer, weil ich bete und nicht immer gleich eine Antwort sehe. Vertrauen mit Ausdauer. Und wieder ein anderer drückt es so aus, Beten ist wie Einzahlen in die Rentenkasse, nur sicherer. Wer weiß, was wir aus unserer Rentenkasse noch rauskriegen, aber das, was wir Gott im Gebet sagen, das ist richtig aufgehoben, das wird auch wieder in der von Gott gewollten Form zu uns zurückkommen. Und die Heilige Schrift sagt natürlich auch sehr viel über das Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Betet ohne Unterlass. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und noch vieles mehr sagt die Heilige Schrift darüber. Und das alles wissen wir und wir glauben es, denke ich, auch zum größten Teil. Und trotzdem ist Gebet für uns so schwer. Ich denke, es liegt daran, dass es einfach ein geistlicher Kampf ist und dass ja, Gebet unsere Kraftquelle ist und dass uns auch der Satan sicherlich von dieser Kraftquelle immer wieder abschneiden möchte. Er weiß, dass wir diese Verbindung brauchen und deswegen benutzt er alles Mögliche, um uns vom Gebet abzuhalten. Werner Heukelbach hat mal gesagt, das Schwerste im Leben eines Christen ist ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Ich denke, damit meint er, wenn wir wirklich täglich mit Gott umgehen, wenn wir uns Zeit nehmen, um mit ihm zu reden, ihm zu begegnen, dann haben wir seine Kraft. Und mit dieser Kraft, die er uns gibt, da können wir all das tun, was er uns aufträgt. Wir können aber auch das sein lassen, was wir sein lassen sollen. So wie es, glaube ich, ein Sprichwort sagt, wo es heißt, entweder das Gebet wird dich von der Sünde abhalten oder die Sünde wird dich vom Gebet abhalten. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, der vorletzte Punkt. Mit Heiligen sind natürlich jetzt nicht die Menschen da in den Kirchenfenstern gemeint, sondern mit den Heiligen, das sind die anderen Christen gemeint, mit denen wir es hier zu tun haben, hier in unserer Gemeinde, mit denen, die auch an Christus glauben. Und besonders mit denen sollen wir barmherzig sein. Wir sollen uns ihrer Nöte annehmen. Und in Galater 6, Vers 10 heißt es, darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Also allen sollen wir Gutes tun, aber besonders denen, die mit uns auf demselben Weg sind. Und in unserem ganzen Leben, und damit meine ich jetzt unser ganzes auch ewiges Leben, wenn wir Christen sind, dann haben wir ewiges Leben, dann ist dieser Ausschnitt hier auf der Erde nur ein minimaler Bruchteil davon. In unserem ganzen ewigen Leben, das wir als Christen haben, haben wir nur hier auf der Erde die Chance, Menschen in Not was Gutes zu tun. Nur in diesen 70 oder 80 Jahren, die wir hier haben, können wir diese Zeit nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Weil in der Herrlichkeit bei Gott, da wird es keine Not mehr geben. Da können wir keinem mehr helfen, da müssen wir auch keinem mehr helfen. Und Gott gibt uns jetzt hier die Chance, anderen Menschen in Not zu helfen, damit wir uns dann auch ewig darüber freuen können. Und was wir immer für andere tun können, ist zu beten. Vielleicht steht deshalb direkt vor diesem Vers die Aufforderung, beharrlich im Gebet zu sein. Aber wir können auch noch mehr tun. Also wir können beten, das ist das absolut Wichtigste und Grundlegendste. Und dann kann es aber sein, Gott fordert uns heraus, auch praktisch zu werden. In Jakobus 2 steht ein Beispiel dafür. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Natürlich kann ich in so einem Fall für diesen Bruder, für diese Schwester beten, die nichts zu essen oder anzuziehen hat. Aber da muss ich auch bereit sein, dass Gott mich benutzt, um mein eigenes Gebet zu erhören. Wenn ich dann was habe, was ich ihm geben kann, soll ich es ihm auch geben. Wir nehmen Anteil an den Nöten von unseren Geschwistern, so wie auch heute Morgen beim Joe. Wir beten füreinander, wir trösten einander, wir ermutigen einander und wir helfen einander. Und auch da braucht es oft gar nicht viel. Ein paar freundliche Worte, ein Lächeln, ein kurzer Besuch, ein offenes Ohr. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. In der Ewigkeit wird es zu spät sein. Und der letzte Punkt, übt Gastfreundschaft. In Hebräer 13, Vers 2 steht dazu ja, ein ganz wunderbarer und doch irgendwie auch wunderlicher Vers. Da steht Hebräer 13, 2, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und der amerikanische Bibellehrer William MacDonald schreibt dazu, es besteht immer die atemberaubende Möglichkeit, dass wir dabei, also bei der Gastfreundschaft, dabei Gastfreundschaft zu üben, ohne es zu wissen, Engel beherbergen. Das bezieht sich natürlich auf Abrahams Erlebnis mit den drei Männern, die wirklich Engel gewesen sind, in 1. Mose 18. Aber auch wenn wir niemals echte Engel beherbergen, kann es sein, dass wir Männer und Frauen beherbergen, deren Anwesenheit allein schon ein Segen ist und deren guter Einfluss auf unsere Familien Ergebnisse haben kann, die noch in der Ewigkeit von Wert sind. Das ist schon mal eine mutmachende Sache, Gastfreundschaft zu üben. Wir könnten Engel beherbergen. Aber der Herr Jesus sagt was noch Wunderbareres, und zwar in Matthäus 24. Ich lese einige Auszüge von den Versen 35 bis 40. Da sagt unser Herr, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, wann haben wir dich als Fremden gesehen, haben dich aufgenommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Gastfreundschaft zu üben, ist also ein Vorrecht, das wir uns nicht entgehen lassen sollten. Wir haben jetzt also einen Abschnitt heute gelesen, wo es sehr viel um diese Anweisungen ging für unser Leben als Christen. Und ich wünsche uns, dass wir diese Dinge wirklich als Vorrecht sehen, die wir tun können, damit Gottes Licht durch uns zu den Menschen dringt. Amen.